wenn Gott im Verborgenen handelt. Nun, das haben wir heute Morgen vorgenommen. Und wir wollen aber gemeinsam, was dieses Thema anbetrifft, einen Blick in das Buch von Esther werfen. Das hat ja Ralf schon kurz erwähnt, aber es ist immer wieder faszinierend, wenn man sich einige Punkte da herausnimmt. Ja. Und tatsächlich ja, sind wir ja mit Nachrichten konfrontiert. Und manche unscheinbar, manche unbedeutend, andere erschüttern ganze Nationen, ja, und beherrschen die Schlagzeilen. Doch nicht immer erkennen wir sofort, welche Bedeutung diese Ereignisse aus der Sicht Gottes haben. Oft erscheint uns vieles zunächst zufällig oder ohne Zusammenhang. Und erst im Rückblick wird deutlich, dass Gott eben doch längst gehandelt hat. Und ähnlich verhält es sich so auch in unserem persönlichen Leben. Manche Erfahrungen, Prüfungen oder Wendungen in unserem Leben können wir zunächst nicht einordnen. Manche können es, aber manche nicht. Ja. Und wir fragen uns vielleicht, warum Gott einen bestimmten Weg zulässt bei uns und weshalb er scheinbar schweigt. Und erst später erkennen wir, dass er uns geführt hat und sein guter Plan eben Schritt für Schritt in Wirklichkeit umgesetzt hatte. Und gerade deshalb ist das Buch Esther so außergewöhnlich. Ja? Es zeigt uns auf eindrucksvolle Weise, dass Gott auch dann handelt, wenn er eben scheinbar verborgen ist. Und ihr müsst euch mal vorstellen, obwohl sein Name im ganzen Buch kein einziges Mal erwähnt wird, ja, erkennen wir auf jeder Seite seine souveräne Führung und sein souveränes Handeln. Und er wird mit Namen nicht erwähnt. Ja. Und hinter den politischen Entscheidungen oder den persönlichen Begegnungen und den scheinbar zufälligen Ereignissen, ja, steht der lebendige Gott, der eben die Geschichte lenkt und seine Verheißungen erfüllt. Ja. Und genauso steht es in Daniel, er führt andere Zeiten und Stunden herbei, er ändert Zeiten und Zeitpunkte, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Ja. Und diese Wahrheit gilt nicht nur für die Weltgeschichte, sondern ebenso auch für unser persönliches Leben. Gott regiert, er verliert niemals die Kontrolle, nichts entgleitet seiner Hand. Ja. Also, wenn Gott im Verborgenen handelt. Und die Ereignisse vom Buch Esther spielen sich ja im mächtigen persischen Reich ab, ja. Und dort scheint zunächst alles von menschlichen Entscheidungen abhängig zu sein, ja. Könige regieren, Minister treffen Beschlüsse, Intrigen werden geschmiedet, ja. Und Machtkämpfe bestimmen das Geschehen, genauso wie heute, ja. Da hat sich nicht viel verändert. Ihr seht ja auf diesem Bild grün dieses persische Reich, ja. Das war gewaltig. Und man muss nur staunen, ja, wie da Gott gehandelt hat, ja. Und er lenkt die Geschichte so, dass sein Volk bewahrt wird und sein Heilsplan nicht aufgehalten wird, ja. Und die meisten von uns kennen ja die Geschichte von Esther recht gut, ja. Und deshalb möchte ich zunächst nur drei entscheidende Ereignisse hervorheben. Und zwar die ersten beiden werden die Geschichte von Esther, kennen Sie recht gut, ja. Und deshalb möchte ich zunächst nur drei entscheidende Ereignisse hervorheben. Ja, die ersten beiden werden wir lediglich in Erinnerung rufen. Später werden wir erkennen, welche Rolle sie im gesamten Handlungsverlauf spielen. Ja? Und anschließend wollen wir uns ausführlich mit dem dritten Ereignis beschäftigen. Also, das erste Ereignis, das Fest des Königs Ahasverus. Und es geschah in den Tagen des Ahasverus, desselben Ahasverus, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte. Ja. Im dritten Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein Festmahl, wobei die Gewaltigen von Persien und Medien, die Edlen und die Obersten seiner Provinz vor ihm waren. Hier wird ein großes und besonderes Fest beschrieben. Ja. König Ahasverus wollte seinen unermesslichen Reichtum, seine Macht und seinen Ruhm vor dem Großen seines Reiches zur Schau stellen. Ja. Und 6 Monate lang präsentierte er den Glanz seines Königreiches, also 180 Tage. Und wahrscheinlich bereitete er während dieser Zeit auch den Feldzug gegen Griechenland, der im Jahr 480 vor Christus begann. Und den Abschluss bildete er ein 7-tägiges Fest für das ganze Volk in der Residenzstadt Susa. Doch gerade während dieses glanzvollen Höhepunktes ereignete sich etwas, das den weiteren Verlauf der Geschichte entscheidend verändern sollte. Eine kleine Sache. König Vasti wurde abgesetzt und an ihrer Stelle trat Esther. Ja. Aus menschlicher Sicht schien das lediglich ein Wechsel zu sein, der nicht besonders ins Gewicht fiel. Aus göttlicher Sicht aber bereitete Gott bereits die Rettung seines Volkes vor. Und da heißt es, als nun Esther, die Tochter Abihails, des Oheims Mordechais, der sie als Tochter angenommen hatte, an der Reihe war, sich zum König zu begeben, da verlangte sie nichts, als was Haggai, der königliche Kammerherr, der Hüter der Frauen, ihr ritt. Denn Esther hatte sich die Zuneigung aller erworben, die sie sahen. Und eine andere Übersetzung sagt, und Esther fand Gnade bei allen. Also das ist etwas Wunderbares, ja. Und wir sehen, ja, dass kleine Sachen vielleicht, unscheinbare Dinge, etwas Großes bewirken können, ja. Und interessant, schon hier erkennen wir, dass die Persönlichkeit von Esther besonders war. Ihre Bescheidenheit, ihre Weisheit und ihr gottesfürchtiges Verhalten gewann die Herzen der Menschen. Und Gott hatte sie genau an den Platz gestellt, an dem sie zu seiner Zeit gebraucht werden sollte. Keinen Moment früher und keinen Moment zu spät. Ja. Und wie oft handelt Gott auch in unserem Leben auf ähnliche Weise. Er kommt nicht zu spät. Ja. Und er kommt auch nicht zu früh. Er bereitet Wege lange im Voraus vor, ohne dass wir es bemerken. Und erst später erkennen wir, warum bestimmte Begegnungen oder Veränderungen notwendig waren. Ja. Also da könnte Sonja und ich ein Buch darüber schreiben, ja, wie wir das tatsächlich erlebt haben, ja, dass Gott schon wirkte, bevor wir überhaupt das geahnt hatten. Ja. Das zweite Ereignis war die aufgedeckte Verschwörung. Da ward Mordechai kund und er sagte es der Königin Esther. Und Esther sagte es dem König in Mordechais Namen. Und da man nachforschte, wird es gefunden und sie wurde beide an Bäume gehängt. Und es war geschrieben in die Chronik vor dem König. Also zwei Hofbeamte planten ein Attentat auf den König. Mordechai erfuhr von diesem Komplott und meldet es über Esther dem König. Nach sorgfältiger Untersuchung wurde die Verschwörung aufgedeckt und die beiden Männer wurden hingerichtet. Und der bemerkenswerte Satz aber ist, und es war geschrieben in die Chronik vor dem König. Zunächst schien dies nur eine Randbemerkung zu sein. Nicht wichtig, ja? Doch gerade diesen Eintrag wird später von entscheidender Bedeutung sein, ja? Gott ließ eben nichts vergessen. Gar nichts, ja? Wenn wir diese beiden Ereignisse nun einzeln betrachten würden, erscheinen sie beinahe nebensächlich. Doch sobald wir das gesamte Buch Esther lesen, erkennen wir, wie Gott jedes einzelne Detail miteinander verbindet. Etwas Wunderbares. Und das müssen wir auch für unser Leben hineinnehmen, ja? Denn so handelt auch Gott mit uns, ja? Und genau, ja, darin liegt auch eine große Botschaft dieses Buches, ja? Auch in unserem Leben verstehen wir oft nur einzelne Kapitel. Gott dagegen sieht das ganze Buch. Er kennt es bereits bis ans Ende. Während wir oft nur den nächsten Schritt erkennen können. Ja? Aber darum eben dürfen wir ihm vertrauen. Und das dritte Ereignis, das ist der Aufstieg Hamans. Das den weiteren Verlauf der Geschichte uns aufzeigt und von entscheidender Bedeutung ist. Nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasverus Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Ja. Also mit einem einzigen Satz, ja, beginnt einer der dramatischsten Abschnitte dieses Buches Esther. Haman wird zur zweithöchsten Autorität des gesamten Reiches ernannt. Ja. Und er gewinnt natürlich Macht, Einfluss, Ansehen und das uneingeschränkte Vertrauen des Königs. Doch hinter dieser Beförderung verbirgt sich eine große geistliche Auseinandersetzung. Denn Haman sollte für das jüdische Volk zu einer tödlichen Gefahr werden. Und was geschah nun, ja? Was geschah? Und alle Knechte des Königs, die im Tore des Königs waren, beugten sich und warfen sich nieder vor Haman. Denn also hatte der König seinetwegen geboten. Aber Mordechai beugte sich nicht und warf sich nicht nieder. Er tat dies nicht, ja? Also mit der neuen Stellung Hamans war auch ein königlicher Befehl verbunden. Also jeder sollte sich vor ihm niederwerfen. Ja, da gab es eigentlich keinen sich fragen, ob man es kann oder nicht. Das war ein Befehl. Und eventuell nach jüdischer Überlieferung trug Haman möglicherweise sogar das Bild einer Gottheit an seine Kleidung. So dass die Verbeugung nicht nur eine politische Ehrung war, sondern zugleich auch einen religiösen Charakter hatte. Und für Mordechai war deshalb die Entscheidung eindeutig. Eindeutig. Als Jude konnte er keinen Menschen göttliche Ehre erweisen. Er wusste um das erste Gebot Gottes und blieb dem Herrn, seinem Herrn treu. Und gerade hier zeigt er seinen geistlichen Charakter. Ja. Er fragte nicht nach den Folgen seines Handelns. Er dachte nicht zuerst an seine Sicherheit oder an seine Stellung am königlichen Hof. Für ihn stand Gottes Wort über allen menschlichen Befehlen. Ja. Und wie aktuell ist dieses Beispiel auch für unsere Zeit? Wisst ihr? Denn auch wir erleben heute ja immer häufiger Situationen, in denen Christen unter Druck geraten, ja, ihre biblischen Überzeugungen aufzugeben oder sich den Maßstäben der Welt anzupassen. Ja. Aber die Frage lautet nicht, was ist gesellschaftlich akzeptiert, sondern was sagt das Wort Gottes? Und das ist für uns relevant, ja? Und Mordechai blieb standhaft. Seine Treue kostete ihn viel, doch Gott ehrte seinen Glauben. Als Haman erfuhr, dass Mordechai Jude war, wurde sein Hass entfacht. Ja. Das ist ganz klar. Und warum reagierte er so heftig? Ja. Die Bibel nennt ihn einen Agagiter. Und damit haben wir eine Verbindung zu den Amalekitern. Ja. Und Amalek war der erste Feind Israels nach dem Auszug aus Ägypten. Ja. Schon damals wollte dieses Volk Israel vernichten. Ja. Wir erinnern uns an den Angriff in der Wüste. Während Israel erschöpft war, griff Amalek die Schwachen und Zurückgebliebenen an. Und darum, von dem her verstehen wir auch diesen Vers, ja, in 2. Mose 17, 16. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Oder eine, die Neue Hoffnung sagt, Hoffnung für alle. Er sagt, weil sie ihre Hand gegen die Herrschaft des Herrn erhoben haben, führt der Herr für alle Zeiten Krieg gegen die Amalekiter. Ja, ja, und Haman trägt diesen alten Hass gegen Gottes Volk. Gewissermaßen in sich weiter wie eine DNA. Und sein persönlicher Stolz verbindet sich mit einer jahrhundertalten Feindschaft. Ja. Und darum ist das nicht erstaunlich, was Sie jetzt lesen. Ja? Doch es war ihm zu wenig, ja, an Mordechai allein Hand anzulegen. Ja? Sondern weil man ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasverus, das Volk Mordechais, zu vertilgen. Ja. Also aus persönlicher Rachsucht wird ein geplanter Völkermord. Also nicht nur Mordechai sollte sterben, das ganze Volk sollte ausgelöscht werden. Nun, die Frage ist ja, war Haman der Einzige, der Israel vernichten wollte? Das wisst ihr ja keineswegs. Ja? Also, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann erkennen wir einen roten Faden, ja, der sich durch die gesamte Heilsgeschichte zieht. Weil immer wieder versucht Satan, Gottes Volk zu vernichten oder Gottes Heilsplan zu verhindern. Ja. Kain erschlug seinen Bruder Abel. Ja. Später trat Amalek gegen Israel auf. Der Pharao ließ die männlichen Kinder Israels töten. Ja. Königin Athalia versuchte, die königliche Linie Davids auszulöschen. Später wollte Haman alle Juden vernichten. Ja. Und schließlich ließ Herodes die Kinder von Bethlehem töten, um den verheißenen Messias zu beseitigen. Ja. Und hinter all diesen Ereignissen erkennen wir denselben geistlichen Feind. Satan wusste, dass der Erlöser aus dem Volk Israel kommen sollte. Das wusste er ja. Und deshalb hat sich sein Hass gegen dieses Volk gerichtet. Ja. Und auch Haman steht in dieser Linie, ja. Sein Ziel ist nicht nur politische Macht, er greift letztlich Gottes Heilsplan an, ja. Und dieser Hass von ihm steigerte sich immer mehr, ja. Und schlussendlich bekommt er den Rat seiner Frau und seiner Freunde, was er tun sollte. Da sprachen seine Frau Seres und alle seine Freunde zu ihm, man soll einen Holzstamm zubereiten, 50 Ellen hoch. Dann sage du morgen dem König, dass man Mordechai daran hängen soll, so kannst du fröhlich mit dem König zum Mahl gehen. Das gefiel Haman gut und er ließ den Holzstamm zubereiten. Ja, ich meine, dass man da noch fröhlich zu einem Mahl gehen kann, ja, da muss man schon ziemlich unten angekommen sein, ja. Welch eine erschütternde Szene. Der Hass ist inzwischen so groß geworden, dass Haman den Tod Mordechais regelrecht genießt, noch bevor das Urteil überhaupt gesprochen ist. Ja. Wie zerstörerisch Hass sein kann. Ja. Er macht blind. Er zerstört jedes gerechte Urteil und schließlich richtet er sich gegen Gott selbst, der Hass. Doch Haman ahnt noch nicht, dass gerade dieser Galgen einmal sein eigenes Ende bedeuten würde. Und oft zeigt uns die Bibel dieses göttliche Prinzip. Wer sich gegen Gott erhebt, ja, fällt schließlich durch sein eigenes Tun. Ja. Und das weiß ja schon der Psalmist. Ja. Meine, auch das Bild ist ja ganz klar. Ja. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Ja. Gott lässt sich nicht spotten, ja. Er bleibt Herr der Geschichte. Und auch wenn der Böse zeitweise große Macht besitzt, wird am Ende immer Gottes Plan bestehen bleiben. Und vergessen wir nicht, der Hass gegen Israel geht wie ein roter Faden auch durch die Weltgeschichte. Wenn wir die Geschichte Haman betrachten, dürfen wir sie nicht isoliert sehen. Sein Hass auf das jüdische Volk ist kein einmaliges Ereignis der Geschichte. Vielmehr begegnet uns derselbe Geist des Widerstandes gegen Gottes Volk immer wieder. Von der ersten Seite der Bibel bis in unsere heutige Zeit. Ja. Und hinter diesem Hass steht letztlich Satan selbst. Er weiß, dass Gott mit Israel seinen Heilsplan verfolgt. Und er weiß auch, dass durch Israel der Messias auf die Welt kam. Ja. Und deshalb gehen diese Angriffe immer weiter. Ja. Und nun kommen wir zu einer anderen Frage. Ja, wie steht es denn mit dem Antisemitismus der Neuzeit? Ja? Wo hat er sich geändert? Ich meine, mehr als 2000 Jahre später wurde die Welt erneut mit einem Mann konfrontiert, dessen Ziel die Vernichtung des jüdischen Volkes war. Das wissen wir alle, ja, aus der Geschichte. Adolf Hitler, ja. Und er hat schon früher in seiner Laufbahn Folgendes gesagt: Wenn ich einmal wirklich an der Macht bin, dann wird die Vernichtung der Juden meine erste und wichtigste Aufgabe sein. Ja. Und da hat ihn noch niemand ernst genommen. Ja. Ja. Aber diese Worte wurden erschütternde Wirklichkeit. Ja. Der Holocaust gehört zu den dunkelsten Kapiteln der Menschheitsgeschichte. Ja. Millionen Juden, 6 Millionen wurden ermordet. Und doch dieses beispiellosen Vernichtungsversuch besteht das jüdische Volk bis heute, ja. Weil Gott seine Verheißungen niemals aufgibt. Ja. Und was sagt Jesaja? Denn die Berge mögen weichen und Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund wird nicht wanken, spricht der Herr deiner Barmen. Ja. Ja, der Hass gegen Israel besteht bis heute, ja. Bis heute haben wir ihn. Und auch nach der Staatsgründung Israels hörte dieser Hass nicht auf, ja. Mehrfach erklärten politische Führer offen, Israel zu vernichten, ja. Vom ehemaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser bis zu den heutigen Führern der Hamas und Hezbollah und den Houthis, ja. Alle wollen nur eins, ja, nicht das Land, sondern die Vernichtung Israels. In einem Interview mit dem Fernsehsender CNN Türk bezeichnete der türkische Außenminister folgendes Jahr, in diesem Jahr, vor ein paar Wochen, ja, er bezeichnet den Staat Israel und seine Bürger als gemeinsames Problem der Menschheit. Und er legte nach mit den Worten, diese Menschen sind zu einer Last geworden, die die Menschheit nicht länger tragen kann. Ja. Zitat aus der jüdischen Allgemeinen. Ja. Ja. Unter der Sonne gibt es nichts Neues. Ja. Und ich möchte noch etwas zitieren. Ja. Und vergessen wir nicht, ja, das islamische Regime ist die wirksamste Bastion einer barbarischen antizivilisatorischen Ideologie, die nicht nur Krieg gegen das jüdische Volk führt, sondern gegen jeden, der nicht muslimisch ist. Und dieser Kampf ist nicht temporär. Wir reden da vom Iran. Der Hass gegen Gottes Volk ist seit 47 Jahren der Kern des Regimes. Expansiver Hass, ja, und Schreckensherrschaft sind in dessen DNA eingeschrieben. Das ist ihr Wesenskern. Niemand sonst zeigt der Hass auf das jüdische Volk seine dämonische Fratze so ungehemmt wie durch das iranische Regime. Ja. Und dieser Hass ist alt, er ist ewig. Ja. Deshalb operieren die Mullahs auch in einer anderen Zeitspanne als Rechtsstaaten mit Kurzzeithorizonten bis zur nächsten Wahl. Ja. Deshalb ist das einzige taktische Interesse des Regimes, die Trump-Regierung zu überdauern. Wenn das gelingt, haben sie diesen vollen Sieg errungen. Dann fangen sie mit dem immensen Ölreichtum einfach von vorne an. Versteht ihr, das ist jetzt menschlich gesehen, ja? Aber dahinter steht der Allmächtige. Und er bestimmt, wer wen ablöst, ja. Und er bestimmt auch, was das Leben von Trump anbetrifft, ja. Wie lange er so wirken kann, ja, gegen den Iran und wenn es ein Ende hat. Ja, das wissen wir nicht. Aber auch in Europa ist es nicht anders, ja. Der Antisemitismus in Europa verzeichnet in den letzten Jahren einen drastischen Anstieg und stellt eine akute Bedrohung für das jüdische Leben dar. Nach historischen Berichten der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, FRA, nehmen rund 80% der jüdischen Bevölkerung in Europa eine deutliche Verschärfung des Judenhasses wahr. Ja. Also, ich denke, kein Jude kann noch mit einem Kippa herumlaufen. Er muss Angst haben, dass er angegriffen wird oder angepöbelt wird. Ja. Und insbesondere die Ereignisse im Nahen Osten seit dem Herbst 2023 haben als Katalysator gewirkt und offene Anfeindungen massiv verstärkt. Und das ist vielleicht gut, dass wir das einmal vor Augen halten. Ja. Dabei geht es um den israelbezogenen Antisemitismus, ja. Der Nahostkonflikt wird instrumentalisiert, um jüdische Bürger in Europa pauschal für die Politik des Staates Israel verantwortlich zu machen. Ja. Dann geht es um den rechtsextremen Antisemitismus, ja, also klassische rassistische Verschwörungsmythen und die Leugnung oder Relativierung des Holocausts sind hier nach wie vor tief verankert. Das kennt ihr ja alle. Und es geht natürlich auch noch um den islamistischen Antisemitismus. Ja. Antijüdische Ressentiments, die teilweise aus Herkunftsländern importiert oder religiös-ideologische aufgeladen sind, nehmen in bestimmten Milieus zu. Ja. Das kennen wir ja auch hier, denke ich, in der Schweiz. Aus biblischer Sicht erkennen wir dahinter einen geistlichen Kampf. Und Satan versucht eben auch dadurch, Gottes Volk zu bekämpfen. Ja. Doch die Heilige Schrift macht eben unmissverständlich deutlich, dass sie dieses Ziel nie erreichen werden. Gott wacht in seinem und über seinem Volk. Ja. Nun werden wir mit Hamans Licht konfrontiert. Ja. Also nachdem Haman seinen Plan gefasst hatte, ging er zum König. Ja. Und bemerkenswert ist auch seine Vorgehensweise. Er begann nicht mit offenen Drohungen. Er arbeitete mit Halbwahrheiten. Das ist interessant, ja. Und Haman sprach zum König Ahasverus. Es gibt ein Volk, das lebt, zerstreut und abgesondert unter allen Völkern, in allen Provinzen deines Königreichs. Und ihre Gesetze sind anders als die aller Völker. Und sie befolgen die Gesetze des Königs nicht, so dass es dem König nicht geziemt, sie gewähren zu lassen. Und auf den ersten Blick ja, enthält diese Aussage ja durchaus wahre Elemente. Israel lebte tatsächlich zerstreut unter den Völkern. Ja. Auch ihre Gesetze unterschieden sich von denen der heidnischen Nationen. Auch das stimmt, ja. Denn Gott hat ja selbst ihnen das Gesetz gegeben. Doch genau darin lag die List Hamans. Er versuchte die Wahrheit, aus dem Segen Gottes machte er angeblich eine Gefahr für das Reich. Denn die Gesetze der Juden waren ja immer auch ein Segen für die Völker, ja. Aber er hat das verdreht, ja. Er verdreht die Wahrheit, ja, und er macht eben aus dem Segen eine Gefahr. Und er stellt das Volk Gottes als Bedrohung dar. So arbeitet heute Satan. Ja, er nimmt einen Teil der Wahrheit und vermischt sie mit Lüge. Und schon im Garten Eden stellte er Gottes Wort in Frage. Und auch heute erleben wir immer wieder, dass Tatsachen über Israel verzehrt oder einseitig dargestellt werden. Genauso. Da hat sich nichts geändert. Ja. Deshalb ist eben der geistliche Unterschied so wichtig. Ja. Oder die Unterscheidung, wo wir machen. Wir dürfen Informationen nicht nur nach menschlichen Maßstäben beurteilen, sondern immer im Lichte der Heiligen Schrift. Und da kommen wir zum richtigen Resultat. Ja. Und die Geschichte bestätigt ja eindrücklich, ja, wie häufig Juden zu Sündenböcken gemacht wurden. Ja. Während der Pest im 14. Jahrhundert beschuldigte man sie, Brunnen vergiftet zu haben. Unter grausamer Folter wurden ihnen Geständnisse abgepresst. Obwohl sie unschuldig waren, mussten Tausende ihr Leben lassen. Ja. Auch hierin erkennen wir denselben Geist, der bereits Haman bewegte. Ja. Und immer werden die Juden die unterschiedlichsten Schuldzuweisungen gemacht. Ja. Doch Gottes Wort zeigt uns, dass eben Gott darüber wacht, über sein Volk. Ja. Es handelt sich um einen geistlichen Kampf gegen Gottes Heilsplan. Ja. Nun zurück zu Haman. Er ging einen Schritt weiter und machte ein Bestechungsangebot. Damit der König seinem Plan zustimmte, bot Haman zusätzlich eine gewaltige Geldsumme an. Wenn es dem König gefällt, ja, so werde ein Schreiben erlassen, dass man sie umbringen soll. Dann will ich 10.000 Talente Silber abwiegen in die Hände der Schatzmeister, damit es in die Schatzkammer des Königs bringe. Und diese Summe entsprach einem ungeheuren Vermögen. Ja. Wahrscheinlich plante Haman, dieses Geld später durch die Beschlagnahmung des jüdischen Besitzes wieder einzubringen. Und auch hier zeigte sich, wie eng Machtgier, Habgier und Menschenverachtung miteinander verbunden sind. Ja. Und der König stellt kaum Fragen. Ja. Er merkt offenbar nicht einmal, um welches Volk es sich handelte. Ja. Da zog der König seinen Siegelring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Feind der Juden. Und der König sprach zu Haman, das Silber sei dir geschenkt und das Volk dazu, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Mit dem Siegelring erhielt also Haman praktisch uneingeschränkte Vollmacht. Damit war der Weg für das Todesurteil gegen das jüdische Volk praktisch frei. Und hier erkennen wir zugleich auch eine prophetische Vorausschau. Und Haman weist ja in vieler Hinsicht auch auf den zukünftigen Antichristen hin. Ja? Wie Haman wird auch der Antichrist persönliche oder politische Macht besitzen. Ja? Wie Haman wird er göttliche Verehrung verlangen. Wie Haman wird er seinen Hass besonders gegen Israel richten. Und wie Haman wird er seinen Hass besonders auch versuchen, sein Volk, das Volk Israel auszulöschen. Ja? auch das vollständig auszulöschen. Ja. Nun, doch ebenso gilt auch, wie Haman letztlich scheiterte, wird auch der Antichrist scheitern. Ja. Denn der Herr Jesus wird wiederkommen und die Feinde seines Volkes besiegen. Ja. Und auch wenn es für die Juden schlecht aussah, kam die Wende und Gott griff ein. Nachdem Esther den Mut gefunden hatte, vor dem König zu treten, ja, begann Gott die Ereignisse in erstaunlicher Weise zu lenken. Beim ersten Mal lud Esther den König und Hamas zu einem Festmahl ein, ja, und dann zum zweiten Festmahl. Und noch ahnte Haman nicht, dass Gott bereits dabei war, seinen Plan zunichte zu machen. Ja. Als das zweite Festmahl stattfand, offenbarte Esther dem König ihre wahre Herkunft und deckte gleichzeitig Hamans schreckliche Verschwörung auf. Ja. Und mit großer Weisheit sprach sie ja, zu dem König, ja, und da antwortete die Königin Esther und sprach: Habe ich Gnade vor dir gefunden, o König, und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meine Bitte willen, um mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um verdingt, unterschlagen und umgebracht zu werden. Wenn wir nur zu Knechten und Mägden verkauft würden, so wollte ich schweigen, obwohl der Feind nicht imstand wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Und der König war natürlich dann zutiefst erschüttert. Er fragt: Wer ist der und wo ist der, dessen Herz ihn erfüllt, so etwas zu tun? Und darauf antwortet Esther: Der Widersacher und Feind ist dieser böse Haman. Mit einem einzigen Satz brach das ganze Lügengebäude Hamans zusammen. Der Mann, der sich für unantastbar hielt, stand plötzlich am Ende, ja, und als Feind des Königs und als Feind eines unschuldigen Volkes dar. Und wie schnell können sich menschliche Machtverhältnisse ändern, ja? Ein Mensch mag einen großen Einfluss zu besitzen, ja? Und morgen kann er alles verloren haben, ja? Doch Gottes Herrschaft bleibt ewig. Und nun kommen wir zu etwas sehr Interessantes, ja? Denn Haman fällt durch seinen eigenen Plan. Als der König erkannte, was Haman getan hatte, ließ er ihn an genau dem Holzstamm hängen, den Haman für Mordechai hatte errichten lassen. Ja. Und damit erfüllt sich ein göttliches Prinzip, das sich durch die ganze Bibel sieht. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Der Hass Hamans richtete sich letztlich gegen ihn selbst. Ja. Der Mann, der Gottes Volk vernichten wollte, wurde selbst gerichtet. Und auch darin erkennen wir einen prophetischen Hinweis. Ebenso wird der Antichrist am Ende der großen Trübsal gerichtet werden. Ja. Nicht durch menschliche Macht, sondern durch das Eingreifen des Herrn Jesus Christus. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die Verführte dieses Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Also nach dem Hamans Tod und nach dem Sieg der jüdischen Bevölkerung gegenüber ihren Feinden im Persischen Reich wurde Mordechai erhöht. Aus dem Mann, der noch kurze Zeit zuvor in Sack und Asche trauerte, ja, wurde nun der höchste Beamte nach dem König. Denn der Jude Mordechai war der nächste nach dem König Ahasverus und groß unter den Juden und beliebt bei der Menge seiner Brüder, weil er das Beste seines Volkes suchte und zum Wohl seines ganzen Geschlechts redete. Welch ein gewaltiger Gegensatz, ja? Vor kurzem war er noch vom Tode bedroht, ja? Und jetzt trägt er ein königliches Gewand. Aus Trauer wird Freude, ja? Aus Schmach wird Ehre und aus Segen wird und aus Bedrängnis wird Segen, ja. So hat sich das Blatt geändert. Und auch hierhin erkennen wir einen prophetischen Ausblick, ja. So wird Israel eines Tages vom Herrn erhöht werden, nach der großen Drangsal wird Christus sein Reich aufrichten, dann wird das Volk Israel nicht länger verfolgt werden, sondern die Segnungen des messianischen Friedensreiches genießen. Und der Prophet Jesaja beschreibt das ja wunderbar, ja. Wenn du die siehst, ja, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt, die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Und Ezekiel sagt, und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Was für eine herrliche Zukunft, ja. Der Gott, der sein Volk bewahrt hat, wird auch alle seine Verheißungen vollständig erfüllen, ja. Ich möchte noch eines erwähnen, ja, das gehört dazu. Purim, das kennt ihr vielleicht. Das ist ein Fest der Freude, das wir heute zur Erinnerung an Gottes Eingreifen und Rettung gefeiert wird, ja. Obwohl der erste Erlass ja nicht aufgehoben werden konnte, erlaubte der König den Juden, sich gegen ihre Feinde zu verteidigen. Und mit der Autorität des Königs verfasste Mordechai einen neuen Erlass. Die Juden erhielten dadurch die Möglichkeit, ihr Leben zu schützen und zu verteidigen, und Gott schenkte ihnen einen überwältigenden Sieg. Am 14. Tag des Monats, Adar, das ist März oder Februar oder März, ja, ruhte das Volk von seinen Kämpfen aus und feierte ein großes Festmahl. Und aus diesem Ereignis entstand das Purimfest, ja, das bis heute von den Juden jedes Jahr gefeiert wird, weltweit. Es erinnert daran, dass Gott sein Volk wunderbar bewahrt und errettet hat. Und so bleibt diese Geschichte nicht nur eine historische Begebenheit, sie ist bis heute ein lebendiges Zeugnis der Treue Gottes. Das ist doch wunderbar. Und zum Schluss möchte ich euch noch drei geistliche Lektionen hervorheben, ja. Und zwar Gottes souveränes Handeln, ja. Und das müssen wir uns einmal vorstellen. Obwohl Gott im gesamten Buch Esther nicht erwähnt wird, begegnen wir ihm auf jeder einzelnen Seite. Ja. Gott lenkt das Herz des Königs, er öffnet und schließt Türen, er bestimmt den richtigen Zeitpunkt, Gott gebraucht selbst scheinbar zufällige Ereignisse, ja. Er nimmt Vasti vom Thron und setzt Esther an ihre Stelle, er schenkt Mordechai die richtige Information über die Verschwörung. Er verhindert den Schlaf des Königs, ja. Er lässt genau den richtigen Abschnitt aus den Chroniken vorlesen, ja. Gott erhöht Mordechai und erniedrigt Haman. Kein einziges Detail geschieht zufällig, ja. Und manchmal scheint er zu schweigen, obwohl er im Verborgenen schon am Arbeiten ist. Und darum dürfen wir voller Vertrauen an dem wunderbaren Wort festhalten, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Ja. Wie tröstlich ist diese Wahrheit. Nichts entgeht seinem Blick, ja. Keine Träne bleibt unbeachtet. Keine Prüfung ist ihm verborgen. Er führt seine Kinder sicher. Ein Ziel, ja. Selbst schwere Wege können im Nachhinein zu großen Segenswegen werden. Und darum dürfen wir ihm vertrauen, auch dann, wenn wir seine Führung im Augenblick vielleicht nicht verstehen. Dann zweitens das Vorbild von Esther und Mordechai. Wie beeindruckend ist das Glaubensleben dieser beiden Menschen. Mordechai blieb seinem Gott treu. Er weigert sich vor Haman, sich niederzuwerfen. Er war bereit, persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen, weil ihm Gott wichtiger war als seine eigene Sicherheit. Ja, und auch wir leben heute in einer Zeit, die uns ständig an ihre Maßstäbe anpassen möchte. Ja? Doch das Wort fordert uns eben auch auf das Gegenteil. Ja? Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lässt. Ja? Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ja. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Ja. Unser Denken, unsere Entscheidungen und unser Lebensstil sollen sich nicht nach dem Zeitgeist richten, sondern nach Gottes Wort. Darum sollten wir immer wieder uns fragen, ja, auch heute Morgen, ganz persönlich, ist die Bibel wirklich der Maßstab meines Lebens? Das ist eine Frage, ja. Oder suche ich ernsthaft nach dem Willen Gottes? Bin ich bereit, mich vom Herrn verändern zu lassen? Das ist auch so eine Frage, ja. Lebe ich in der täglichen Heiligung? Oder vertraue ich Gott auch dann, wenn ich seine Wege nicht verstehe? Ja. Und das sind Fragen, die wir uns doch immer wieder persönlich stellen müssen, ja, uns prüfen müssen. Wo stehe ich? Und das Dritte ist, wahre Hingabe bringt geistlichen Segen. Wie Esther bereit war, alles in Gottes Hand zu legen, so ruft der Herr auch uns zu einer ungeteilten Hingabe. Und geistlicher Segen entsteht dort, wo wir bereit sind, Hindernisse für unseren geistlichen Wachstum aus dem Weg zu räumen. Ja. Wo wir bereit sind, wirklich, wenn wir ein Hindernis sehen, wir sehen, das hält uns ab, dem Herrn nachzufolgen, dass wir das auf die Seite tun. Ja. Ja. Und dann entsteht geistlicher Segen, ja. Erster Petrus sagt ja in Kapitel 5, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen, ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also der uns berufen hat. Und die wir vielleicht eine kleine Zeit leiden, ja, der will uns mit Zuversicht erfüllen, ja, weil er mit uns zu seinem Ziel kommen will. Und es auch kommt. Ja. Ja. Und warum? Denn der Buch, denn der Gott, ja, der Gott dieses Buches, Esther, der lebt eben auch heute. Das wir gesehen haben, in diesem kleinen Buch von Esther, ja, das ist nicht in der Geschichte. Das ist zwar Geschichte, aber es ist in Gott und Gott lebt heute noch. Und darum dürfen wir ihn auch so erleben, ja. Er regiert, er bewahrt und er wird sein Werk vollenden, ja. Und auch in unserem Leben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken von ganzem Herzen, dass wir doch sehen, wie du treu an der Seite von Esther und Mordechai warst. Und wie schlussendlich du uns durch dieses Buch deine geistlichen Prinzipien aufzeigst, die du hast. Nicht nur bei Esther und Mordechai, sondern auch in unserem Leben. Du wirkst, auch wenn wir nicht immer dein Wirken sehen. Du bist da, auch wenn wir nicht immer deine Gegenwart spüren. Du führst uns, auch wenn wir das nicht immer merken, Herr. Aber wir wollen dir die Ehre geben und wollen dir vertrauen, dass du mit uns gehst, auch durch die kommenden Stürme, auch all das, was vor uns liegt, dass du uns begleitest, mit uns bist, Herr. Wir wollen dich einfach loben und preisen. Amen.